Ja, guten Morgen. Habe euch ein spannendes Thema mitgebracht. Und wie mit den meisten Predigten sind es Dinge, die mich selber sehr beschäftigen. Wir haben heute das Thema christliche Meditation. Manche werden jetzt schon nervös bei dem Wort Meditation. Doch bleibt einfach mal bei mir. Viele denken da an New Age und die dort vorhandenen Konzepte von Meditation. Doch wisst ihr, der Teufel, der kann nicht schöpferisch tätig sein. Der kapert auch die christliche Sprache, um Menschen gefangen zu nehmen. Er beansprucht Dinge, die Gott gemacht hat, und er verdreht sie. Schon mal daran gedacht, was die Welt unter Liebe versteht? Wie viel davon ist ein Greuel vor Gott und die Welt feiert es? So hat er auch Meditation übernommen und für seine Zwecke umdefiniert. Meditation wird beansprucht von Religionen, von New Age, von Fantasien. Du verknotest deine Beine, spreizst deine Finger und machst deinen Kopf leer, so dass der Teufel ihn füllen kann. Manche verstehen darunter christliche Wissenschaft oder wir meditieren, um eins zu werden mit dem Universum oder noch besser, eins zu werden mit Gott, dass ich Gott werde. Aber du brauchst nicht, was der Teufel dir anbietet. Und für alle, die es noch nicht bemerkt haben, wenn du in Christus bist und dadurch eine neue Schöpfung, dann ist dein Geist eins mit Gott. 1. Korinther 6,17. Wer aber dem Herrn anhängt, ist ein Geist mit ihm. Und genauso Kolosser 1,27, wo es heißt, Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit, Christus in uns. Es geht um christliche Meditation. Schauen wir uns mal, was Gott sich dabei gedacht hat. Weil christliche Meditation ist eine kraftvolle, aber ebenso verkannte Disziplin in unserer Nachfolge. Wir können über viele christliche Disziplinen sprechen, die unseren Wandel mit Gott fördern. Bibel lesen, das ist eine Disziplin. Du nimmst dir Zeit. Gebet und Fasten und vieles mehr. Und das alles sind bewährte Verfahren, die zu unserer geistlichen Entwicklung beitragen. In Psalm 5, Verse 2 und 3, da lesen wir: Meine Worte nimm zu Ohren her, merke auf mein Seufzen. Und dieses Seufzen, das heißt auch meditieren. Im Englischen steht da nämlich meditate. Vers 3, horche auf die Stimme meines Schreiens, mein König und mein Gott, denn zu dir bete ich. Meditation und Gebet werden hier miteinander verwendet. In den Dingen Gottes zu meditieren, das ist eine der höchsten Formen von Gebet, die wir in unserem Leben entwickeln können. In der Bibel gibt es viele Arten von Gebet. Da gibt es das Gebet des Glaubens. Da gibt es das Gebet der Übereinstimmung. Da gibt es das bittende Gebet. Ein flehendes Gebet. Das Gebet der Fürbitte. Und Meditation ist auch eine Form des Gebets. Wenn du meditierst, dann hast du Gemeinschaft mit Jesus und du kommunizierst mit Gott. Du richtest dein Herz aus auf Gott und machst dich bereit für diesen Austausch. Und das ist eine Kommunikation, ein Dialog in beide Richtungen. Ein Dialog, der unser Leben verändert. Oftmals sprechen wir von der Erneuerung unseres Denkens, was so wichtig für uns ist. Und es bezieht sich auf Römer 12, Vers 2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist. Das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Und wohlgemerkt, es geht um die Erneuerung des Denkens, nicht die Abschaffung unseres Denkens, wie das vielleicht manche gerne hätten. Und das kennen wir, den Vers, den hat bestimmt jeder schon mal gehört. Und doch ist es so, die Antwort auf die Frage, wie erneuere ich denn jetzt mein Denken, bleiben uns viele schuldig. Denn Erneuerung meint Umgestaltung. Das ist gleichzusetzen mit Neugestalten. Deine Verkabelung wird geändert. Und das ist nicht nur renovieren, sondern sanieren, runter bis aufs Fundament. Und bei dieser Erneuerung werden Gedankenfestungen im Kopf niedergerissen. Das ist die Philosophie der Welt, die da drin steckt, in unseren Köpfen. Wie wir gewohnt waren zu denken und wie die Welt denkt. Aber wichtig ist es dann, dass dieses Abgebrochene auch ersetzt wird mit dem, was Gott über uns denkt, was Gottes Wege sind. Und wie machen wir das nun? Durch christliche Meditation. Jesus sagt, sich aus dem Wort zu ernähren. Habt ihr das schon mal gehört? Das ist in Matthäus 4,4. Wenn es da heißt, dass bei der Versuchung in der Wüste, da kommt der Teufel und schlägt vor, Herr Jesus, du hast Hunger, da sind Steine, mach Brot draus, kannst du essen. Und Jesus sagt, er aber antwortete und sprach, es steht geschrieben, nicht vom Brot allein soll der Mensch leben, sondern von jedem Wort, das durch den Mund Gottes ausgeht. Damit ist das Wort verglichen mit Brot. Wenn du jetzt zu Hause in deiner Küche Brot hast, hast du in deinem Küchenschrank, aber solange es nur da sitzt, wird das nicht viel helfen. Du musst es nehmen und essen, um dich daran zu nähren. Und Petrus greift auch dieses Konzept auf. In 1. Petrus 2, Vers 2. Und seid wie neugeborene Kinder, begierig nach der vernünftigen, unverfälschten Milch, damit ihr durch sie wachset zur Rettung. Wir sollen also begierig sein nach der vernünftigen, unverfälschten Milch. Jetzt kommen natürlich schlaue Köpfe, die sagen, ja, wie machst du das? Wie trinkst du deine Bibel? So einen Mixer rein, einen Smoothie draus machen? Das sind wir wieder bei unserem Thema. Christliche Meditation. Das ist, wie wir die Dinge Gottes in uns aufnehmen, um davon zu zehren. Christliche Meditation ist, wie wir kommen und sehen, dass der Herr gut ist. Das ist der Übergang von Information in deine und meine Veränderung. Wie werden wir denn von Tätern von Hörern zu Tätern des Wortes? Durch christliche Meditation. Wisst ihr, die Kirchen, die sind voll von Gläubigen, die das Wort hören. Und in ihnen steigt auch Glaube auf. Und doch handeln sie nicht nach dem Wort, das sie gehört haben. Wenn wir Frucht bringen wollen, dann haben wir auch Täter des Wortes zu sein, nicht nur Hörer. Und auch da sind wir wieder. Der Übergang geschieht durch christliche Meditation. Haben wir das nicht auch schon beobachtet? Wir hören alle das gleiche Wort, aber nicht alle sind verändert. Jakobus sagt dazu in Jakobus 1,22: Seid aber Täter des Wortes und nicht Hörer allein, die sich selbst betrügen. Das heißt, wenn wir nur hören und nicht tun, dann betrügen wir uns selbst. Und damit hat der Teufel einen freien Tag, weil er muss uns nicht täuschen. Das machen wir schon selber. Die sich selbst betrügen. Und es ist klar, es braucht Mut, Entschlossenheit und Kraft, dem Wort zu gehorchen. Vor allen Dingen in unserer heutigen Zeit, in der Gesellschaft, in der wir leben, in der Kultur. Und du sagst, Gott hat gesagt, dann ist bestimmt irgendeiner in deinem Gesicht. Aber weshalb handeln denn nicht mehr Christen nach dem Wort? Fehlt uns da das Überführtsein vom Wort? Sie haben das Wort gehört, aber nicht verdaut und aufgenommen in ihr Inneres. Ihr Sinn ist nicht dazu erneuert. Und das ist auch der Grund, warum wir in manchen Sachen so viele Runden drehen. Warum sehen wir nicht die Ergebnisse, die wir sehen wollen? Das ist der Grund. Wir hören das Wort, aber wir haben keine Offenbarung dazu. Und da stehen wir wieder ganz am Anfang. Denn das Fundamentalste aller Gleichnisse, wo Jesus sagt, wenn ihr das nicht versteht, dann braucht man mit gar nichts anderem anfangen. Das ist das Gleichnis vom Sämann. Das ist Markus 4, 3 bis 8. Hört, siehe, der Sämann ging hinaus, um zu säen. Und es geschah, indem er säte, fiel das eine an den Weg, und die Vögel kamen und fraßen es auf. Und anderes fiel auf das Steinige, wo es nicht viel Erde hatte. Und es ging sogleich auf, weil es nicht tiefe Erde hatte. Und als die Sonne aufging, wurde es verbrannt. Und weil es keine Wurzel hatte, verdorrte es. Und anderes fiel unter die Dornen, und die Dornen sproßten auf und erstickten es. Und es gab keine Frucht. Und anderes fiel in die gute Erde und gab Frucht, indem es aufsproßte und wuchs. Und es trug eines 30, eines 60 und eines 100-fach. Wir lernen hier, dass die unterschiedlichen Auswirkungen der Saat abhängig ist vom Zustand unserer Herzen. Die Saat ist immer gleich. Jesus ist für alle gleich. Das Wort ist für alle gleich. Aber wir entscheiden darüber, was da draus wird. Wir entscheiden, ob und wie viel Frucht wir mit dem Wort bringen. In Matthäus 6, Kapitel 6, in diesem Kapitel, da befasst sich Jesus mit den Motiven unseres Herzens. Da geht es um Geben, da sitzt er am Tempel, beobachtet es, wie die Leute Geld einlegen. Es geht um unsere Motivation. Warum tun wir, was wir tun? Und da lesen wir in Vers 6, wenn du aber betest, so geh in deine Kammer und nachdem du deine Tür geschlossen hast, bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist. Und dein Vater, der im Verborgenen sieht, wird dir vergelten. Da heißt es, Gott ist im Verborgenen. Aber was wir wissen müssen ist, das heißt nicht, dass Gott sich versteckt. Wo ist denn dieser verborgene Ort? Das ist nicht irgendein ferner Platz. Dieser Ort, das ist dein Herz, weil Gott wohnt in dir. Ob du jetzt in der Höhle sitzt oder unter der Treppe, klar kann dir das helfen, fokussiert zu sein, zu sagen, ich bin jetzt mal auf der Seite, kann ich fokussiert sein, ja. Da gibt es auch eine Geschichte, das ist über die Mutter von dem John Wesley, wird gesagt, die hat viele Kinder zu Hause gehabt, da war Trubel, Jubel. Und als die einfach ihre Zeit mit Gott haben wollte, hat sie ihre Schürze genommen, zack, über den Kopf geschlagen und es war das Signal, ich bin jetzt mal weg. Also das ist nicht an einen besonderen Ort gebunden. Klar kann dir das helfen, wenn du ein Gebetszimmer hast, das kann dir helfen, ja. Aber du bist nicht darauf angewiesen. Und da geht es darum, einen Moment zur Ruhe kommen, um über Jesus nachzudenken, über die Güte Gottes zu meditieren, seine Liebe zu uns, wie viel Gunst ich bei ihm habe und noch viel mehr. In Verbindung treten in deinem Herzen, und mit dem, der in dir wohnt. Und da brauchen wir Zeit dafür. Zeit, wo wir uns zurückziehen, still werden vor Gott. Paulus schreibt in Kolosser 3, Vers 2, sinnt auf das, was droben ist, nicht auf das, was auf der Erde ist. Wisst ihr, du setzt dich hin, sagst, okay, ich möchte jetzt mich auf Gott ausrichten. Das Erste, was passiert ist, deine Gedanken fangen an, irgendwo hier wegzuwandern. Ja, ja, dann gehen die weg, ja, dann holst du halt wieder zurück. Ja, aber es braucht halt einen Einsatz, aktiv zu sein. Ja, wir haben uns da drin in Disziplin zu üben. Dass wir sinnen auf das, was droben ist. Weil jetzt sind wir an dem Punkt, wo Christentum echt wird. Wo es ein Teil wird von unserem Lebensstil. Dann sind wir nämlich der offene Brief für die Welt. Ein Gott wohlgefälliges Leben führen. Das wollen wir ja. Aber klar, jeder von uns, wenn du wiedergeboren bist, bist du durch Jesus Gott wohlgefällig. Ja, das geht nicht um die Werke, aber doch möchte ich, dass durch das Leben, das ich lebe, Gott Ehre bekommt. Oder geht mein Leben einfach dahin? In Psalm 19, Vers 15, Da heißt es, lass die Reden meines Mundes und das Sinnen meines Herzens. Das Sinnen ist die Meditation des Herzens wohlgefällig vor dir sein. Herr, mein Fels und mein Erlöser. Und wohlgemerkt, wenn du von neuem geboren bist, wenn du Jesus im Herz hast, dann bist du Gott wohlgefällig. Aber David unterstreicht hier den Zusammenhang von Meditieren und Beten. Weil Meditation schließt unser Herz ein. Und Meditation ist der Weg, wie wir an diesen verborgenen Ort kommen. Da, wo der Vater ist. An dem Gott wohnt. Und wenn wir auf biblische Weise meditieren, haben wir Gemeinschaft mit Gott. Da hörst du diese feine, leise Stimme. Und das ist auch der Ort, wo dann das Licht angeht, so dass du sagen kannst, ich weiß, dass ich weiß. Paulus schreibt in Epheser 4, 22 bis 24, dass ihr, was den früheren Lebenswandel angeht, den alten Menschen abgelegt habt, der sich durch die betrügerischen Begierden zugrunde richtet, dagegen erneuert werdet in dem Geist eurer Gesinnung und den neuen Menschen angezogen habt, der nach Gott geschaffen ist, in wahrhaftiger Gerechtigkeit und Heiligkeit. Also, alter Mensch ablegen, neuer anziehen. Und der Schritt dahin ist die Erneuerung der Gesinnung. Und der Geist unserer Gesinnung, das ist unsere Einstellung, unser Verhalten. Wer von euch hat Jugendliche zu Hause? Und da ist es so, wenn du denen was aufträgst, ja, die machen das. Aber oftmals ist die Frage, mit welcher Einstellung machen sie das? Ja, jetzt ist wieder Herbst. Du sagst ihnen, okay, draußen im Garten, hier Laub zusammen machen. Ja, das machen die zwar, aber dann bringen sie es weg und unterwegs verlieren sie die Hälfte. Weil sie sagen, ja, weil sie keine Lust haben. Und so ist es auch mit uns. Gott sucht nicht unseren blinden Gehorsam, sondern eine gute Einstellung. Und die bekommen wir durch christliche Meditation. Mein nächster Punkt ist immer eingeschaltet, always on. Wisst ihr, ihr wurdet geschaffen, um zu denken. Wir alle wurden geschaffen, um zu denken. Und denken hört nicht auf. Weil wenn ich jetzt sage, denke nicht an einen rosa Elefant, schon ist das Bild in deinem Kopf. Das macht sich heute die Werbung auch zunutze, ja. Aber jeder Mensch, egal ob gläubig oder ungläubig, meditiert die ganze Zeit. Irgendwas rattert immer in deinem Kopf. Und es können sein Sorgen, wenn dein Herz gefüllt ist mit Furcht, was machst du dann? Du meditierst die Lügen des Teufels. Und du meditierst deine natürlichen Umstände, das, was vor Augen ist. Und es scheint irgendwie der Grundzustand der Menschen sein. Das ist wie Erdanziehungskraft. Ja? Die Sachen, die fallen jetzt mal runter, die fallen nicht zur Decke. So dass jeder lieber die Lügen des Teufels meditiert, wie die Wahrheit, die von Gott kommt. Und da würde ich sagen, das ist irgendwo auch eine Konsequenz vom Sündenfall. Denn anstelle die Probleme zu meditieren, was komischerweise allen so leicht fällt, sollten wir doch lernen, Gottes Verheißungen anstelle der Probleme zu meditieren. Weil daraus kommt Glaube und Mut. Also, wir denken die ganze Zeit und meditieren die ganze Zeit. Aber jetzt liegt es an uns, eine Entscheidung zu treffen. Worüber meditiere ich? Und Paulus, der gibt uns da auch Anleitung, wie wir da eine richtige Auswahl treffen. In Philipper 4, Vers 8, da heißt es, übrigens, Brüder, alles, was wahr, alles, was ehrbar, alles, was gerecht, alles, was rein, alles, was liebenswert, alles, was wohltuend ist, wenn es irgendeine Tugend und wenn irgendein Lob gibt, das erwägt. Dessen die Sache, um die wir uns scharen sollen. Die Sache, die wir uns rausschauen sollen. Jetzt schauen wir uns mal noch ein paar Aspekte an. Wir haben jetzt viel gehört, Meditation. Was beinhaltet denn dieses hebräische Wort für Meditation? Was leitet sich daraus ab? Das Erste, was ich da drin habe, ist Nachsinnen. Da kannst du auch sagen, nachdenken, nachsinnen, grübeln, in Gedanken versunken sein, reflektieren, tiefes Nachdenken. Und das Interessante an Meditieren ist, du denkst darüber nach, was du gerade denkst. Also mit anderen Worten, du machst einen Schritt zurück und schaust dir selber beim Denken zu. Und da kannst du mit Gott im Austausch sein und kannst sagen, hier, ich verstehe nicht, warum gerade diese Gedanken durch meinen Kopf gehen. Wo bin ich da richtig, wo nicht? Ja? Du prüfst deine eigenen Gedanken. Und dann, was ist in meinem Herz? Weshalb habe ich denn in dieser Situation so und so reagiert? Das Zweite, was da drin steckt, ist Vorstellen. Also Vorstellen jetzt nicht wie, hallo, das ist meine Oma, ja, sondern Vorstellen in deinem Inneren sehen, visualisieren, sich vorstellen, ein Bild machen im Kopf. Und da ist es wichtig zu verstehen, da ist ein Unterschied zu auswendig lernen. Meditation ist nicht gleichzusetzen mit auswendig lernen. Klar ist es richtig und gut, Bibelverse auswendig zu lernen, weil das hilft dir als Referenz, du kannst es wieder hochholen. Ja, das war da gestanden. Aber auswendig lernen, das ist reine Kopfarbeit. Weil die Kraft in deinem christlichen Leben, die kommt nicht vom Kopf. Es kommt vom Geist durch deinen Verstand dann. Aber vom Geist kommt es. Und Meditation ist geistig und geistlich. Nicht bloß Kopf, sondern auch Herz. Und in christlicher Meditation, da siehst du was. Ja, du hast ein Bild im Kopf. Denn die Das ist schon ein Wunder Gottes, dass wir ausgestattet worden sind mit Vorstellungskraft. Das, weil viele sagen ja, Evolution hier, das und das und das. Es gibt, das ist eins der Merkmale, die unterscheidet zu allen Tieren. Vorstellungskraft. Das ist genau das Gleiche. Du hast Worte, du hast eine Stimme, um schöpferisch tätig zu sein. Kein Tier kann das. Und unser Hirn, Gehirn, Hirn ist schwäbisch, ja, aber unser Gehirn, das ist so gemacht, um mit Bildern zu funktionieren. Ja, da. Und du meditierst nicht im Wort, solange du kein Bild im Kopf hast, so dass du dir vorstellen kannst, wovon das Wort spricht. Wenn ich jetzt hingehe, sag Hund. Die wenigsten von euch sehen jetzt hier die Buchstaben H-U-N-D, sondern was habt ihr gesehen? Ein Tier mit vier Beine und Fell. So. Jeder sieht vielleicht einen anderen Hund. Das ist abhängig von deinen Erfahrungen, von deinem Hintergrund. Aber jeder hat einen Hund gesehen. Und wenn ich jetzt sage, großer Hund, ja, dann fallen jetzt schon mal die ganzen Bilder raus, wo die Leute hier die Dackel und die Pomeranien oder die Chihuahuas gesehen haben. Ja. Und so können wir das weiterentwickeln. Ich sage Hund, großer Hund mit scharfen Zähnen, großer Hund mit scharfen Zähnen an deinem Bein. Ja. Alle, die jetzt gelacht haben, haben es gesehen. Ja? Und das ist was, du siehst Bilder und nicht die Worte. Und wie oft ist uns gesagt worden, ne, ist zumindest als am Anfang hier meiner christlichen Karriere, heißt, lies deine Bibel. Es wird dir gesagt, lies deine Bibel. Und es ist ja auch richtig, die Bibel zu lesen. Aber die zu lesen allein, das reicht nicht. Weil wie viele, die haben eine halbe Stunde Bibel gelesen. Und danach kommst du zu ihnen und fragst, ja, was hast du denn gelesen, worum ging es denn da? Keine Ahnung, blank, ist schon wieder weg. Und es liegt daran, weil sie nichts gesehen haben. Ja, da gibt es, Sehen ist Glauben. Jetzt, das ist aber jetzt nicht so Sehen und Glauben, wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer, die zu Jesus ans Kreuz gekommen sind und sagen, komm hier, steig runter, dass wir sehen und glauben. Das ist nicht das. Aber du siehst es in deinem Herzen. Wenn du das in deinem Herzen sehen kannst, dann hast du auch Glaube dafür. Kennt ihr alle? Die Hochzeit zu Kana. Das ist in Johannes 2. Wenn wir darüber meditieren, ja, dann ist es nicht nur das zu lesen, wie Jesus Wasser zu Wein gemacht hat, sondern zu verstehen, auf dieser Hochzeit, da war der Heilige Geist anwesend. Und wenn wir nun uns vom Heiligen Geist leiten lassen, dann kann dir in dir ein Bild entstehen von dieser Hochzeit. Dass hier erkennst du ungeahnte Details. Wie war die Hochzeitsgesellschaft, die Atmosphäre? Wie ist das Wunder geschehen? Wie hat es seinen Lauf genommen, dass Wasser zu Wein wurde? Oder genauso mit den 10 Aussätzigen. Wenn du das gelesen hast, Lukas 17, hast du die 10 Aussätzigen gesehen? Dieser Horror von Lepra, das war damals, da gab es keine medizinische Behandlung. Damit war deren Schicksal besiegelt. Und dann, wie sie gerufen haben zu Jesus, sagt, Jesus, Meister, erbarme dich, unser. und sie dann geheilt zu sehen, wie sie weiterziehen und auch einer umkehrt zu Jesus und diese Freude auf dem Gesicht zu sagen, ich bin frei geworden, ich habe ein Leben wieder bekommen. Und der eine, der nicht nur geheilt, sondern wiederhergestellt wurde, weil er zu Jesus zurückkam, der hat viel mehr bekommen als eine Heilung. Der hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott und sein Leben war für immer verändert. Ich möchte euch mal was fragen, wenn ihr die Wahl habt. Ihr dürft raussuchen, Wunder oder Segen. Wer will ein Wunder? Wer will Segen? Beides ist besonders gut, weil es ist nämlich so, einem Wunder geht gewöhnlich eine Krise voraus. Das heißt, es ist ein aktueller Bedarf da. Ja? Und es ist, Gottes Gnade ist da für Wunder, ohne Frage. Doch ist es nicht viel besser, im Segen zu wandeln, dass wir in einer Position sind, dass wir gar kein Wunder brauchen. Ein Wunder brauchst du, wenn du vorher eine Krise hast. Und deshalb, Gottes Kraft ist da, um zu heilen, auch wenn bei uns alles drunter und drüber geht. Aber wo ich hin möchte, ist, wie viele von uns kennen 1. Petrus 2,24? Durch die Striemen Jesu bin ich geheilt. Aber die Frage ist, wer hat lange genug darin meditiert, um sich auch geheilt zu sehen? Weil du liest es. Und du sagst sogar, ja, ich glaube das. Aber das Bild in deinem Kopf ist unverändert. Du siehst dich krank. Du siehst dich sterbend. Und da geht es ans Eingemachte. Das fordert von uns Disziplin. Wisst ihr, das ist nicht wie in der Schule, dass du vor einer Prüfung schnell noch den ganzen Stoff in deinen Kopf stopfst und dann, wenn die Arbeit vorbei ist, dann ist das auch alles wieder abgeflossen. Wir können da nicht mogeln. Das geht nicht. Und wir reden hier nicht von Gedankenkontrolle. Weil dein Gehirn ist echt. Und die Bilder, die der Teufel da hineingepflanzt hat, die sind auch echt. Und die sind das, die dich gefangen halten. Die Erneuerung des Sinnes ist, ein anderes Bild zu sehen. Was lassen wir uns unsere geistliche Entwicklung kosten? Das braucht Zeit. Und jeder von uns hat 24 Stunden am Tag. Und da ist es auch mal dran, zu schauen, für welche sinnhaften oder sinnlosen Dinge wir unsere Zeit verwenden. In 3. Johannes 1, Vers 2, da heißt, Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohlgeht und du gesund bist, wie es deiner Seele wohlgeht. Verstehen wir wirklich, weshalb Gott sich so danach sehnt, dass wir geheilt, wiederhergestellt und versorgt sind? Es geht nicht nur darum, von Schmerzen befreit zu sein. Und es ist nicht nur ein Zeugnis zu haben, was sicherlich ein wichtiger Bestandteil ist, sondern er will, dass du lang hier auf Erden lebst und die Tage deines Lebens erfüllst, so, dass er in dir und durch dich eine Generation erreichen kann. Du hast einen Auftrag, du hast einen Plan. Das ist wichtig, dass du da bist. Und das, auch das geht uns auf, wenn wir darüber meditieren. Ein weiterer Aspekt, das ist der dritte Aspekt von, was in dem Wort Meditation steckt, das ist Aussprechen. Ja, Aussprechen, das ist auch Murmeln, Sprechen, Beten. Und wiederum, Meditation ist keine Kopfübung, sondern du kommunizierst in der Gemeinschaft mit Gott. Das ist, was Jesus gesagt hat, du isst mein Fleisch und du trinkst mein Blut. Das ist doch ein gutes Ende, oder? Aber zum Abschluss möchte ich abschließen mit Psalm 1, Verse 1 bis 3. Wohl dem, der nicht wandelt im Rat der Gottlosen, noch tritt auf den Weg der Sünder, noch sitzt, wo die Spötter sitzen, sondern hat Lust am Gesetz des Herrn und sinnt, da haben wir es wieder, meditiert über seinem Gesetz Tag und Nacht. Der ist wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit und seine Blätter verwelken nicht. Und was er macht, das gerät wohl. Also, sinne über das Wort nach und deine Beziehung zu Gott wird sich auf eine neue Ebene heben. Und wenn du jetzt feststellst, dir fehlt da was in deinem christlichen Leben, siehst du da ein Defizit, kannst du heute damit anfangen. Gestern kannst du nicht mehr richten, aber du kannst heute anfangen. Und eins, Gott ist mehr als bereit. Der wartet auf uns. Amen.